Ich begrüße Sie zu der nächsten Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen. Das letzte Mal hatten wir uns damit beschäftigt, wie wir mit AB-Bäumen, wir haben Elemente aus AB-Bäumen beseitigt und wir haben dann uns mit dem Problem beschäftigt, wenn ich zwei Mengen bereits repräsentiert habe mit Hilfe von AB-Bäumen. Und die Schlüssel der einen Menge für die einen Menge sind echt kleiner als die Schlüssel für die anderen Menge. Für die andere Menge, dann wie könnte ich einen AB-Baum für die Vereinigung konstruieren? Und da hatten wir gesehen, dass das verhältnismäßig gut geht. Ich muss einfach nur den einen AB-Baum gewissermaßen als Teilbaum an den anderen AB-Baum dranhängen. Und dann, indem ich die Wurzel auf der entsprechenden Höhe einfüge, muss ich anschließend eben möglicherweise, wie immer nach einer Einfügeoperation, die AB-Eigenschaft wiederherstellen. Das heißt, möglicherweise nach oben hin eine aufgetretene Verletzung der AB-Eigenschaft korrigieren. Und jetzt die nächste Frage, nachdem wir es also geschafft haben, AB-Bäume zu konkatenieren, kann ich sie auch aufspalten? So, das wäre die Ausgangsfrage heute. Und wir nehmen also an, wir haben einen großen AB-Baum, der die Elemente W bis Z enthält und dieser große AB-Baum soll an der Stelle Y aufgespalten werden. Das heißt, der linke AB-Baum soll dann die Elemente W bis X enthalten und der rechte AB-Baum dann die Elemente Y bis Z. Und die Frage ist, wie kann man das machen und wie teuer ist das? Und die Idee, wie wir dieses Problem lösen, ist die folgende. Man betrachtet den Pfad von der Wurzel bis zu dem Y. Und dann ist alles, was links von dem Pfad ist, soll dann den einen AB-Baum ergeben und alles, was rechts von dem Pfad ist, den anderen. Und Y fügen wir zu diesem rechten Teil noch dazu. Und dabei ist es natürlich so, wenn ich einen einzelnen Knoten betrachte, auf dem Pfad zu Y, dann enthält der ja mehrere Schlüssel. Und in der Mitte einen Schlüssel, der auf dem Pfad liegt, und dann diejenigen Schlüssel, die links davon sind und die rechts davon sind. Und dann, die Aufspaltung sieht dann halt so aus, dass ich einen neuen Wurzelknoten erzeuge. Der Wurzelknoten enthält dann die Schlüssel, die links von dem Pfad liegen und dann einen weiteren Knoten, der rechts von dem Pfad liegen. Und zum Schluss, also vielleicht wollen wir uns das hier in dem Beispiel anschauen. Hier, wenn wir das aufspalten wollen, an der Stelle 11, dann sehen wir hier, okay, hier oben an der Wurzel bleibt links davon die 5 übrig und rechts von der 17 ist irgendwie nichts. Hier in diesem gibt es hier die 7 und auf der linken Seite und die 11 auf der rechten Seite und dann sind wir bei der 11 angekommen. Wenn wir diese Aufspaltung vornehmen, entfernen wir die Schlüssel auf dem Pfad zu der 11. Links stand ja hier in diesem, links von dem Pfad hatten wir hier an der Wurzel nichts stehen. Okay, das heißt, da haben wir jetzt einen leeren Knoten, der dann irgendwie verschwindet. Und hier rechts hatten wir eine 5 stehen, das war ein Knoten mit nur einem Nachfolger. Da brauchen wir kein trennendes Element innen drin. Das heißt, da verschwindet die 5 auch aus diesem Knoten. Das heißt, da haben wir einen zweiten Knoten ohne Inhalt. Und entsprechend hier an dieser Stelle stand vorher die 7 drinnen, gehen wir nochmal zurück, da stand vorher die 7 drin, aber dieser Knoten hat nur einen Nachfolger, das heißt, da verschwindet die 7 ebenfalls. Also, wir nochmal, wir nehmen heraus die Schlüssel, die auf dem Pfad zu der 11 liegen, und außerdem die Schlüssel, die sozusagen zu einem, wenn der Teilknoten nur noch einen Nachfolger hat, dann braucht er auch keinen Schlüssel. Okay? Das wäre diese Situation, wenn wir das jetzt sozusagen im Endeffekt ergibt sich dann links des Pfades eine Folge von AB-Bäumen und rechts des Pfades auch eine Folge von solchen Bäumen. Und was wir dann machen ist, dass wir diese Folgen von Bäumen wieder konkatenieren zu einem Baum. Also hier in diesem, beim linken Teilbaum müssen wir zusätzlich noch das Unendliche hinzufügen, was in dem linken Teilbaum ja nirgends aufgetreten ist. Und hier bei dem rechten Teilbaum ist natürlich dieses Element 11, an dem wir aufgeteilt haben, auch noch hinzuzufügen. Okay. Und diese Bäume konkatenieren wir jetzt, und wobei wir natürlich da diese dummy-leeren Knoten hier erstmal entfernen können. Die können wir entfernen, weil die sozusagen in einem AB-Baum gibt es solche Arten von Knoten nicht, und hier ebenfalls. Und dann können wir halt eine Konkatenation machen, so wie wir die Konkatenation in der letzten Stunde betrachtet haben. Und es würde dann in diesem Falle, hier zum Beispiel, die 7 mit unendlich zu einem AB-Baum zu vereinigen, würde hier oben drüber ein Knoten erzeugt werden mit dem Schlüssel 7, und dann hätte man diesen Nachfolger, und dann würde man diese beiden Bäume hier zusammenfügen, die sind gleich tief, also müssen wir oben drüber einen Knoten einfügen, dessen Schlüssel genau hier das letzte Element in dem linken Teilbaum ist, das heißt, da wandert die 5 hier hoch. Und genauso hier entsprechend würde die 11 hier eingefügt werden. Das heißt, man würde hier in diesen Knoten noch eine 11 dazu einfügen und dann hier oben eine 17, um zwischen dem linken und dem rechten Teilbaum zu trennen. Ja, also die allgemeine Beschreibung steht also. Die habe ich hier noch einmal zusammengefasst. Okay, also die Knoten mit Kindern werden als AB-Bäume interpretiert, und dann haben wir links, damit erhalten wir links des Pfades eine Folge von AB-Bäumen und rechts ebenfalls eine Folge von AB-Bäumen, die wir anschließend konkatenieren. Jeweils. Wobei wir bei der linken Folge von AB-Bäumen zusätzlich diesen Dummy-Knoten unendlich hinzufügen. Und also das wäre diese Konkatenation der linken Bäume, gibt also das linke Ergebnis nach der Aufspaltung, und die Konkatenation rechts zusammen mit dem Y, den rechten Teilbaum. Wir müssen uns jetzt noch fragen, wie teuer das Ganze ist. Konkatenation, hatten wir gesagt, kostet ungefähr logarithmisch in der Anzahl der Elemente, die in den beiden Teilbäumen zusammen enthalten sind. Wenn wir das jetzt anwenden würden, dann müssen wir hier logarithmisch viele Bäume konkatenieren, weil der Pfad zu einem Kind hat logarithmische Länge, und damit die Anzahl der Bäume auf der linken Seite und die Anzahl der auf der rechten ist ungefähr logarithmisch in der Anzahl der Blätter. Und das heißt, wir hätten logarithmisch viele Konkatenationen, und dann Daumen mal Pi gerechnet, gibt das logarithmisch zum Quadrat. Und das ist natürlich ein bisschen teuer, und wir fragen uns, muss das wirklich so sein? Und die Antwort ist, die steht jetzt schon hier, deswegen stelle ich jetzt diese Frage nicht. Insgesamt stellt sich heraus, dass alle diese Bäume zusammen in logarithmischer Tiefe konkateniert werden können. Und woran liegt das? Der Grund ist, dass die linken Bäume zum Beispiel, da ist der Teil, den wir erhalten, wenn wir an der Wurzel das linke abschneiden, hat eine größere Tiefe als das, was wir bei dem nächsten Knoten und so weiter. Je weiter runter wir kommen, desto kleiner werden die Teilbäume. Das sehen wir hier auch an dem Beispiel. Die Teilbäume werden in der Tiefe irgendwie sinkend. Und das heißt, wenn ich jetzt bei der Konkatenation mit den ganz kleinen Teilbäumen anfange und erst den allerkleinsten mit dem nächstgrößeren zusammen konkateniere, also sozusagen für das linke Ergebnis von rechts her konkateniere und für das rechte Ergebnis von links her die Bäume konkateniere, dann sind die Bäume, die immer konkateniert werden müssen, ungefähr gleich hoch. Ungefähr gleich hoch, das heißt, die Zusammenfügung von diesen beiden Bäumen wird ungefähr nur, im Wesentlichen konstanten Aufwand erfordern. Und damit insgesamt die Konkatenation aller Bäume ist dann logarithmisch in der Tiefe. Gibt es dazu Fragen? Okay, dann haben wir hier dieses Beispiel gesehen. Damit hätten wir jetzt im Prinzip alle Operationen, die von solchen Suchstrukturen bereitgestellt werden, diskutiert. Wir können uns jetzt vielleicht noch fragen, wie sieht es denn aus, wenn ich längere Folgen von Einfügen und Löschen in so eine Suchstruktur habe? Ist es dann so, dass vielleicht die Einfügungen und können wir möglicherweise etwas gewinnen, wenn wir längere Folgen von Einfügungen und Löschungen betrachten? Und die Frage ist jetzt, wie messen wir den Aufwand? Und natürlich ist es so, dass wenn wir ein Element einfügen, genauso wie wenn wir ein Element löschen, treten immer logarithmische Kosten auf, alleine um das Element zu finden. Weil die Bäume irgendwie, bei diesen AB-Bäumen haben alle Knoten die gleiche Tiefe, die irgendwie logarithmisch in der Gesamtzahl der Elemente ist. Und ich muss immer bis zu einem Blatt runterlaufen, um das Element zu finden. Und das heißt, dieser Lookup, der hat logarithmische Kosten. Also können wir uns jetzt nur noch fragen, zusätzlich gibt es noch die Kosten, die wir investieren müssen, um die AB-Struktur aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Kosten, die verbunden sind mit der Aufspaltung von Knoten beziehungsweise von der Verschmelzung von Knoten. Und wir können uns fragen, ist dieser Zusatzaufwand möglicherweise amortisiert, klein oder eben doch groß? Und da ist leider die deprimierende Antwort. Zumindest bei den populären 2-3 Bäumen gibt es Beispiele, oder kann man eine Folge von n Einfüge- und Eliminierungsoperationen finden, sodass im Mittel für jede einzelne Operation für jede einzelne Operation die Anzahl der Aufspaltungen und Verschmelzungen schrecklichst möglich ist. Und schrecklichst möglich ist log n. Ja? Das heißt, die Gesamtzahl aller Verschmelzungen in dieser und Aufteilungen, die entlang dieser Folge erforderlich sind, ist n log n. Ja, das ist also sozusagen der Worst Case. Und dieser Worst Case ist also offensichtlich das Beste, was man für diese 2-3 Bäume im schlimmsten Fall erreichen kann. Ja, das ist also sozusagen eine deprimierende Beobachtung. Und die steht allerdings in krassem Gegensatz zu der Situation, wenn die Knoten hinreichend groß sind. Ja, die Knoten in einem AB-Baum können ja mehr als einen Schlüssel enthalten. Die können, wenn A die untere Schranke ist, können sie ja bis zu B-Schlüssel enthalten. Okay, das macht ja gerade das Wesen eines AB-Baums aus. Aber wenn dieses B mindestens 2A ist, was gerade beim 2-3-Baum nicht der Fall ist, aber was bereits beim 2-4-Baum der Fall ist. Wenn also dieses B hinreichend groß ist, dann sind diese AB-Bäume so flexibel, dass tatsächlich amortisiert über längere Folgen von Einfügen und Löschoperationen die Anzahl der Knotenauftrennungen und Verschmelzungen, das heißt die Anzahl der Reparaturoperationen an der AB-Struktur im Mittel O von 1 pro einzelner Operation ist. Also das heißt, der Reparaturaufwand bleibt dann linear. Ja, das ist insofern, finde ich, schon einigermaßen bemerkenswert, diese Beobachtung. Das heißt natürlich nicht, dass Folgen von Einfügen und nochmal, das heißt nicht, dass Folgen von Einfügen und Remove-Operationen insgesamt nur linear sind, weil jeder die Lookups, die damit verbunden sind, eben jeweils eben immer noch Log-N kosten, jeder einzelne. Okay? Gibt es hierzu Fragen? Dann hätten wir diese Sache mit den Suchstrukturen abgeschlossen und würden uns dem nächsten großen Kapitel dieser Vorlesung zuwenden. Und das bezieht dieses nächste Kapitel, behandelt Graphen. Ja, jetzt kann ich hier oben gar nicht highlighten, weil es irgendwie, das soll also hier oben gehighlightet sein. Graphen. Das heißt nicht mehr baumartige, nicht mehr notwendigerweise baumartige Strukturen, sondern irgendwie vernetzte Objekte. Das heißt, man kann sich jetzt erstmal noch, bevor wir da uns näher damit beschäftigen, kann man erst jetzt noch einmal vielleicht versuchen, vor dem inneren Auge Revue passieren zu lassen, wo die in der Natur auftreten. Und die Tatsache ist, auch wenn Graphen irgendwie relativ minimalistisch definiert sind, ist ihre Anwendung doch überraschend vielfältig. Also wahrscheinlich muss man nur in irgendein Seminar wo die Leute einem irgendwelche Konzepte zur Lebensoptimierung, zur Optimierung ihres Unternehmens, zu irgendetwas versuchen zu erklären. Dann werden immer irgendwelche Kreise gemalt, in die irgendwas reingeschrieben wird und Pfeile von links nach rechts, von oben nach unten. Und was ist das? Ja, letztendlich ist es nur irgendeine Art von Graph. Ja, und also hier vielleicht noch, also im Allgemeinen, generell könnte man also bei all diesen verschiedenen Anwendungen von Graphen von Netzwerken reden, um ein bisschen vorsichtig das von Graphen abzugrenzen. Und in diesen Netzwerken, die wiederkehrenden Phänomene sind da, dass man irgendwelche Elemente hat, Kreise, Vierecke, sonst möglicherweise auch verschiedene Sorten von Bubbles, die vielleicht beschriftet sind. Und zwischen diesen einzelnen Elementen, die sind nicht isoliert, da gibt es irgendwelche Pfeile oder Kanten, ja, solche Verbindungen oder Interaktionen. Und naja, im Allgemeinen sind diese Konzepte manchmal sind völlig undefiniert und man weiß nie so genau, was ein Pfeil bedeutet. Heißt das, dass das einen Einfluss in die eine Richtung oder in die andere Richtung bezieht? Selbst das ist nicht immer klar. Was jedenfalls ein Pfeil besagt, hängt natürlich völlig von den Umständen ab. Das ist keineswegs in irgendeiner Weise festgelegt. Hier nochmal eine kleine Liste von solchen Beispielen, die uns eingefallen sind. Kommunikation könnte man mit Hilfe von solchen Graphen repräsentieren, also wie im Internet oder beim Telefon. Da sieht man, ist bei Telefonnetzen ist das vielleicht noch ganz besonders offensichtlich. Dann hat man die Basisstation nur zwischen Kabel. Aber natürlich, wenn ich ein WLAN habe, dann steht das natürlich schon wieder nicht mehr ganz. Dann müsste ich sozusagen, wenn dann alle Telefone mit der Basisstation verbunden sind, könnte ich das allerdings auch wieder repräsentieren, indem ich dann halt sage, ich habe die Basisstation und dann Pfeile von allen Telefonen in diese Richtung. Also solche Verbindungen, die man mit Pfeilen repräsentiert, die können irgendwie realisiert sein, es müssen nicht unbedingt Kabel sein. Dann, wo diese Kanten zwischen einzelnen Knoten tatsächlich real vorhanden sind, das ist sicherlich so bei Verkehrsnetzen wie Straßen oder Schienen oder Nahverkehrsnetzen. Denken Sie nur an den wirren Plan des MVV, um die verschiedenen U-Bahn-Linien und zu repräsentieren. Die Busse sind ja da noch gar nicht da dabei. Dann würde man auch eben die Streckenführung durch solche Kanten bezeichnen oder in die Stationen wären die Knoten und dann eine Linie dazwischen, die möglicherweise irgendwelche Knicke hat, repräsentiert, dass ich von der einen zu der anderen hinkommen kann. Meistens hat die dann noch eine Farbe entsprechend dem Charakter der Linie, zum Beispiel welche U-Bahn da fährt. Okay, ein anderes wären zum Beispiel Versorgungsnetzwerke mit Wasser oder Strom oder sonst irgendetwas, die man mit solchen Netzwerken realisieren könnte. Man könnte Waren, Geldströme mit solchen Graphen repräsentieren, möglicherweise auch biologische Prozesse oder das auch im Hirn gibt es, da denken Sie an die Neuronen, da hat man auch irgendwie so bestimmte Knoten, die dann irgendwie relativ stark miteinander verknüpft sind und wenn man das stark vereinfachen möchte, dann würde man vielleicht nur vermerken wollen, welche Neuronen mit welchen in Kontakt sind. Und das wären dann eben auch solche grafischen Repräsentationen. Neben solchen biologischen oder technischen Netzwerken kann man auch soziale Beziehungen, das ist auch in der Soziologie, ist es auch ein beliebtes Werkzeug, wer mit wem befreundet ist. Und solche Relationen sind ja typischerweise nicht symmetrisch. Oder wer mit wem befreundet sein möchte, das kann man dann mit solchen Werkzeugen beschreiben. Interessant ist auch, wenn man solche sozialen Beziehungen untersucht, kann man sich auch ein dankbarer Gegenstand ist die Beziehungen zwischen Autoren wissenschaftlicher Artikel, wer zum Beispiel mit wem zusammen publiziert, wer wen zitiert. Da kann man eben sehen, dass zum Beispiel manche Autoren unglaublich oft zitiert werden, während andere offenbar im akademischen Aus vor sich hin forschen, weil sie zwar alle anderen zitieren, aber sie niemals von irgendjemandem zur Kenntnis genommen und zitiert werden. Ja, also indem man dann einfach diese grafische Struktur sich anschaut, kann man etwas vielleicht Banales, aber man kann etwas lernen über die Struktur der Wissenschafts-Community. Ich meine, natürlich könnte man sich jetzt auch noch die Graphen, die Beziehungen, die Freundschaftsbeziehungen bei Facebook anschauen. Das wäre sicherlich auch ein reichhaltiger Gegenstand zur Forschung. So, was die nackte Struktur, die da unten drunter liegt, wenn wir allen Inhalt aus entfernen, ist das, was wir jetzt hier betrachten werden, das sind Graphen. Und das heißt, Methoden, die wir für solche Graphen entwickeln, können wir dann einsetzen in allen diesen Anwendungsfällen. Was ist ein Graph? Ein Graph besteht zuerst einmal aus einer Menge von Knoten. Die nennen wir V, und zwar V für Vertices, und eine Menge von Kanten E wie Edges. Und die Kanten verbinden jeweils zwei Knoten. Wobei man sagen muss, es gibt eine Verallgemeinerung davon, das sind Hypergraphen oder Hypergraphs. Da verbinden Kanten mehr als zwei Knoten. Wenn Sie sich also fragen, müssen es unbedingt zwei sein? Nein, müssen nicht. Es könnten auch mehr sein. Nur sind Beziehungen, die immer zum Beispiel drei Partner erfordern, sind in der Anwendung, kommen die etwas seltener vor und sind natürlich formal etwas mühsamer. Deswegen werden wir uns hier nur mit Graphen beschäftigen. Aber tendenziell, ja, es gibt Hypergraphen und ja, es gibt Anwendungen und es gibt auch Algorithmen auf Hypergraphen, die sind aber deutlich komplizierter. Okay? Und das ist jetzt die nackte Struktur, Knoten und Kanten. Und natürlich haben Knoten möglicherweise noch Eigenschaften oder Kanten haben Eigenschaften. Und hier werden wir nicht viele Eigenschaften betrachten. Das Einzige, was wir betrachten werden hier, ist, dass möglicherweise Knoten oder Kanten Gewichte haben. Das heißt, irgendwelche Kosten, die mit dieser Kante verbunden sind, oder irgendeine Entfernung oder sonst eine Zahl, die wir dann berücksichtigen wollen oder müssen für unsere Ergebnisse. Ja, also ein Graph, haben wir gesagt, ist jetzt so ein Paar von so zwei Mengen. Wobei, vielleicht jetzt, um noch ein bisschen Konventionen einzuführen, die Anzahl der Knoten nennen wir immer N. Also wenn hier n vorkommt in den nächsten paar Stunden, ist das immer die Anzahl der Knoten. Und wenn der Buchstabe m vorkommt, ist das immer die Anzahl der Kanten. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Sorten von Graphen, je nachdem, was man für Beziehungen modellieren will. Das eine sind die ungerichteten Graphen und das andere sind die gerichteten Graphen. Und bei den ungerichteten Graphen stellt man sich vor, dass eine Kante von V nach W eben keine Richtung hat, sondern einfach das Paar VW miteinander verbindet. Also ist es die Kante in Wirklichkeit eine Menge, nämlich eine zweielementige Menge, die gerade diese Elemente V und W umfasst. Während bei einem gerichteten Graphen hat man nicht eine zweielementige Menge, sondern da gibt es eine Richtung und die geht entweder von dem Startpunkt zu dem Zielpunkt. Das heißt, da würde man das repräsentieren als ein Paar, V, W. Ja? Okay, und das heißt, diese ungerichteten Graphen, die sind deshalb für symmetrische Beziehungen geeignet und die gerichteten für asymmetrische Beziehungen. Dann gibt es schließlich noch, können wir vielleicht hier gerade noch etwas, noch eine weitere Konvention einführen. So ein Graph heißt asymmetrisch. Ja, also eine kreisfreie Beziehung ist halt eine, das heißt einfach, dass es die, wenn es in die eine Richtung gibt, gibt es in die andere Richtung keine Kante. Okay, hier in unserer Anwendung werden wir in dieser Vorlesung werden wir nicht zwei verschiedene Repräsentationen für Graphen verwenden, sondern nur gerichtete Graphen betrachten. Und wenn wir ungerichtete Graphen repräsentieren müssen, dann werden wir einfach anstelle einer Kante, die sozusagen ohne Richtung zwei Knoten verbindet, zwei Kanten einführen, eine in die eine Richtung und eine in die andere Richtung. Okay. Dann Begriffe, die Sie vielleicht schon gehört haben, die man auch immer wieder verwendet, die wir hier auch verwenden werden, wollen wir noch kurz einführen. Das ist der Begriff der Adjazenz, der Inzidenz und des Grads. Okay, was heißt Adjazenz? Adjazenz, zwei Knoten sind adjazent, wenn es eine Kante dazwischen gibt. Ja, das ist einfach. Und im Gegensatz dazu die Inzidenz, die bezieht sich auf die Interaktion von zwei unterschiedlichen Dingen, nämlich in diesem Falle von einem Knoten mit einer Kante. Und wenn eine Kante eben durch einen Knoten geht, entweder als Startpunkt oder als Endpunkt, einen Knoten als Startpunkt oder als Endpunkt hat, dann ist dieser Knoten inzident mit der Kante. Okay, und dann blieb noch als weiteres Konzept auch etwas, was Sie vielleicht schon mal gehört haben. Das ist der Grad eines Knotens. Der Grad eines Knotens, da gibt es zwei verschiedene Spielarten. Wenn wir einen gerichteten Graphen haben, dann interessieren wir uns für die ausgehenden Kanten. Das ist der Ausgangsgrad und die eingehenden Kanten, das ist der Eingangsgrad. Also der Eingangsgrad ist die Menge aller derjenigen Kanten, die V als Endpunkt haben, und der Ausgangsgrad ist die Anzahl der Kanten, die V als Startknoten haben. Okay, und dann könnte man sich das Konzept eines Graphen definiert haben über ein paar von Mengen von Knoten und Kanten, haben wir nichts darüber gesagt, ob diese Mengen endlich sind. Und natürlich, wenn wir damit rechnen wollen, dann werden die im Allgemeinen endlich sein. Aber konzeptuell gibt es Situationen, in denen man mit einem Graph eine Situation modellieren möchte und der Graph ist dann potenziell unendlich. Ja, sowas kann vorkommen, aber wir hier werden immer annehmen, dass sowohl die Anzahl der Knoten wie die Anzahl der Kanten endlich ist. Dann außerdem gibt es gelegentlich die Spielart, dass man zum Beispiel zwischen zwei Knoten mehr als eine Kante erlaubt. Ja, in dem Sinne wäre dann, hätte man so etwas wie eine Multimenge von Kanten. Und in unseren, das könnte in manchen Anwendungen sinnvoll sein, in unserer, so wie wir das jetzt hier betrachten werden, nehmen wir der Einfachheit halber an, Graphen sind einfach. Das heißt, es gibt zwischen zwei Knoten nur eine Kante und nicht mehrere. Und außerdem nehmen wir an, dass der Graph keine Schleifen enthält. Das heißt, es gibt keine Kante, die von V startet und in V endet. Bei den ungerichteten Graphen wäre das dann sowieso ein bisschen komisch. Dann hat man eine zweielementige Menge, die zweimal das Element V enthält. Das ist irgendwie komisch. Das wäre dann eine einelementige Menge. Und das wäre dann so eine Selbstkante. Die macht auch irgendwie keinen großen Sinn. Solche Sachen werden wir nicht erlauben. Okay? Das heißt, bei einem ungerichteten Graphen sind die Kanten Mengen u, v mit der Zusatzannahme, dass das u verschieden von dem v ist. Okay, dann schließlich hatte ich vorhin schon auf einem Bild kurz gesagt, dass es sowas wie Gewichte geben kann. Und das heißt, was könnte so ein Gewicht für eine zum Beispiel messen? Wenn der Graph irgendwelche, zum Beispiel stellen Sie sich vor, der Graph ist eine interne Repräsentation innerhalb Ihres Navigationsgeräts und eine Kante beschreibt dann, dass es eben eine Straße von einem Punkt zum anderen Punkt gibt. Und dann wollen Sie natürlich wissen, wie lang ist die Straße. Das wäre dann sowas wie Distanz. Oder Sie wollen wissen, wenn es ein Zugfahrplan ist, Sie wollen wissen, was kostet ein Ticket von der Station A zur Station B. Wenn das zum Beispiel sowas ist wie ein Telefon oder ein Wasserrohr, dann könnte eine interessante Frage sein, wie viel Wasser geht denn da durch? Das heißt, wie dick ist das Rohr? Und dann, gut, beim Telefon geht natürlich kein Wasser durch, aber auch da gibt es unterschiedlich dicke Leitungen. Jetzt, wenn Sie ungerichtete Graphen haben, dann könnten Sie sich vorstellen, dass so eine Kante stellt eine Beziehung zwischen zwei Knoten her. Und es gibt viele Beziehungen. Eine Beziehung, die man vielleicht festhalten möchte, ist die Ähnlichkeit. Und dann sind eben zwei Knoten nicht einfach nur ähnlich, sondern in einem mehr oder weniger starken Maß ähnlich. Ja, das heißt, da hätte man auch so eine Maßzahl, die man vielleicht verwalten möchte. Ja. Das wären halt nur irgendwelche Beispiele. Gibt es da irgendwelche Anmerkungen? Nee. Gut. Und jetzt Gewichte. Ich habe im Prinzip nahegelegt, dass Gewichte typischerweise auf den Kanten liegen. Aber man könnte tendenziell natürlich auch Knotengewichte haben. Dann hätte man eine Abbildung von der Menge V in die Menge der Gewichte. Sagen wir mal die reellen Zahlen. Wobei wir natürlich immer aufpassen müssen ein klein wenig, wenn wir hier reelle Zahlen als Gewichte zulassen, warum müssen wir da ein bisschen aufpassen? Also man muss aufpassen, weil für einen Informatiker gibt es keine reellen Zahlen. Ja, ich meine, es gibt keine reellen Zahlen, es gibt irgendwelche Gleitkommazahlen, es gibt rationale Zahlen und es gibt ganze Zahlen. Alle anderen Zahlen können wir nur mit großem Aufwand und sehr mühevoll repräsentieren. Ja, deswegen. Aber in den Anwendungen ist es dann meist so, dass die Zahlen, die dann auftauchen, repräsentierbar sind. Okay, ja. Und insgesamt, wenn wir das Gewicht von einer Kante haben, dann schreiben wir einfach W von E. Gut, also um Sie noch ein bisschen weiter mit solchen Begriffen zu nerven, aber mit diesen Begriffen werden wir nachher immer umhantieren. Und wir sollten uns deshalb einigen, dass wir das gleiche Vokabular verwenden. Dann gibt es in Graphen ein Konzept von Wegen. Und das heißt, ich muss irgendwie von einem Knoten zu irgendeinem anderen hinkommen, indem ich verschiedene Kanten entlang laufe. Das wäre so ein Weg. Und ganz formal würde man es als eine Folge auffassen. Und um den Weg ganz eindeutig zu machen, wechseln wir immer ab die Knoten, die wir passieren, und die Kanten, die wir gelaufen sind. Also das heißt, wir haben erst dieses X0, damit von da starten wir, und XK, da sollen wir hin. Und dann schreiben wir die Kante, die wir von X0 aus gehen, und dann kommt der Zielknoten, den wir hinkommen, das ist dann das X1 und so weiter. Ja. Und jetzt könnten wir, natürlich muss es so sein, dass diese Folge von Knoten und Kanten, die muss natürlich zusammenpassen. Das heißt, die Kante, die wir zwischen zwei Knoten schreiben, die muss natürlich von dem einen Knoten zu dem anderen hingehen. Und das ist das eine. Und und beachten Sie, dass auf diese Weise, indem wir auch die Knoten angeben, machen wir die Sachen eindeutig, weil zum Beispiel es gibt ja auch den leeren Pfad, da geht man keine Kante, aber das ist natürlich, den leeren Pfad kann ich von irgendeinem Knoten ausgehen, und das heißt, ich muss wissen, was der Anfangsknoten ist. Ja, der ist dann gleich dem Endknoten. Okay. Und die Länge eines Pfades, das ist auch noch etwas, was man festlegen sollte. Man könnte das festlegen als die Anzahl der Knoten, die auf dem Pfad sind. Das ist aber dann blöd, weil wenn ich sozusagen gar keinen einzigen Schritt mache und sozusagen einen Knoten habe, der an X von X startet und in X endet, und ich mache keinen Schritt, der hätte ja dann die Länge 1. Das ist doof. Deswegen nimmt man die Anzahl der Kanten. Das ist irgendwie natürlicher. Das ist die Anzahl der Schritte, die man macht. Okay, und dann, das wäre ein Weg und die Länge eines Wegs. Und dann gibt es noch das, von dem unterscheidet man gelegentlich, macht man die Unterscheidung, dass es so etwas wie ein Pfad gibt. Und ein Pfad ist ein spezieller Weg, der keine Kante zweimal geht. Er kann Knoten zweimal gehen, aber keine Kanten zweimal gehen. Dann nennt man das Ding einen Pfad. Und ein Pfad ist ein einfacher Pfad, falls er auch noch knotendisjunkt ist. Man geht also man besucht keinen Knoten zweimal. Okay, also insbesondere ist sowas wie eine Schleife in so einem einfachen Pfad nicht möglich, weil eine Schleife zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass ich irgendwie an irgendeinen Punkt ein zweites Mal hinkomme. Ja? Soll ich das nicht machen? Gut. Und ein Weg ist ein Kreis. Jetzt soll ich jetzt nochmal eine Handbewegung machen. Also dann komme ich in einen Kreis, da ist ein solcher, ist es ein Weg, der, wo der Anfangspunkt gleich dem Endpunkt ist. Okay? So, das war jetzt wenn Sie so wollen, mathematische Objekt eines Graphen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir das jetzt schon implementiert haben. Weil jetzt müssen wir natürlich so einen Graphen in unserem Rechner repräsentieren. Und wir müssen es natürlich, und die Frage ist, wie repräsentieren wir das? Und die Frage, wie wir es repräsentieren, hängt ab von den Operationen, die wir darauf ausführen wollen. Und es ist klar, das war bisher immer so, die Daten müssen so organisiert werden, dass die Operationen schnell gehen. Und genauso müssen wir uns also jetzt fragen, welche Datenstrukturen benötigen wir für Graphen und Knoten, um die üblichen Operationen zu unterstützen. Was sind die üblichen Operationen? Also eine Operation, die man sich vorstellen kann, ist das Hinzufügen einer Kante. Eine andere ist das Wegnehmen einer Kante von einer, ist die Frage, wie man die Knoten adressiert. Und man könnte sich vorstellen, dass die Knoten natürlich entweder direkt gegeben sind, weil die eine Nummer haben, oder man könnte sich vorstellen, dass man sie über einen Schlüssel identifiziert. Und dann wäre es also, dass man gibt dieser Remove-Funktion zwei Schlüssel und hofft, dass dann die entsprechende Kante, wenn es sie denn gibt, entfernt wird. Ja, wenn es die Kante nicht gibt, dann passiert natürlich nichts. Das waren die Kantenoperationen, die sind leicht. Also sozusagen zumindest konzeptuell leicht. Das Hinzufügen eines Knotens ist auch zumindest eine konzeptuell leichte Operation. Der wird einfach zu dieser Menge der Knoten einfach ein weiterer Knoten hinzugefügt. Das Entfernen eines Knotens ist dagegen eine kompliziertere Operation. Warum? Also hier sehen Sie dann nachher die Formel, die dabei steht. Die ist relativ kompliziert. Warum? Was passiert denn da so Schreckliches? Aha, dann entsteht nämlich eine, wenn ich einfach nur einen Knoten wegnehme, dann entsteht eine möglicherweise eine inkonsistente Struktur, weil nämlich die könnte ja dann immer noch Kanten geben, die gerade diesen Inzident sind mit diesem Knoten. Also muss ich dann, damit das Ganze wieder anschließend konsistent ist, mehr tun als einfach nur den Knoten zu entfernen. Ich muss gleichzeitig auch noch alle diejenigen Kanten entfernen, die eben mit diesem Knoten inzident sind. Okay, das war das Entfernen eines Knotens. Und was uns aber deutlich macht, das können wir sozusagen im Hinterkopf behalten, dass diese Menge finde die Menge aller Kanten, die zu einem Knoten inzident sind, dass das eine wichtige Operation ist, die zum Beispiel hier für dieses Remove erforderlich ist. Und diese Menge wird auch für andere Anwendungen, die wir später betrachten werden, eine wichtige Operation sein. Also das sollte deshalb von unserer Datenstruktur in angemessener Zeit zu unterstützen sein. Okay, das waren also jetzt die Veränderungsoperationen. Dann gibt es, manchmal will man aber nicht einfach nur irgendwas verändern, sondern man möchte einfach nur wissen, gibt es irgendwie etwas? Und das heißt zum Beispiel, man möchte denjenigen Knoten finden, der irgendwie einen bestimmten Schlüssel hat, erfüllt. Also zum Beispiel das wäre dieses Find. Und oder gib mir die Kante zurück, die eben durch zwei Schlüssel charakterisiert ist, einen für den Startknoten, einen für den Endknoten. Okay. Und bei den Hashtables zum Beispiel haben wir gesehen, dass es einen großen Unterschied macht, ob die Datenstruktur als die Anzahl der Elemente, nee, ob die Menge der Elemente, die in der Datenstruktur zu verwalten sind, ob die sich ändern kann, ob die also dynamisch ist oder ob die am Anfang einmal fest gegeben ist und sich dann nachher nicht mehr ändert. Der zweite war der statische Fall, der ist typischerweise einfacher. Und genau so ist das hier natürlich auch. Also der statische Fall ist, dass die Anzahl der Knoten konstant ist und dann könnten wir annehmen, dass die Menge der Knoten einfach gegeben ist durch die Zahlen 0 bis n minus 1. Ja, im Prinzip könnten die Knoten natürlich trotzdem irgendwie irgendeiner von irgendwo herkommen, aus irgendeiner Anwendung und eine andere Natur haben und dann wären dann 0 bis n minus 1 vielleicht einfach nur die Schlüssel. Okay, und der zweite Fall, der wesentlich komplizierter ist, ist, wenn die Anzahl der Knoten variabel ist. Und wenn die Anzahl der Knoten variabel ist, dann können wir natürlich, oder dann wäre unsere erste Idee, dass wir die Knoten irgendwie hashen und in einen Bereich, der ungefähr linear in der Anzahl der jeweils vorhandenen Elemente ist und dort die Knoten abspeichern. Ja, dadurch sind wir, wenn wir solches Hashing einsetzen, dann ist die Datenstruktur, die wir verwenden, im Wesentlichen auch linear in der Größe der Menge V. Möglicherweise verlieren wir aber irgendeinen kleinen Faktor, zum Beispiel einen Faktor 2. Okay. So, das war jetzt einfach nur die Frage, wie die Menge der Knoten aussieht. Aber wie stellen wir jetzt den Graphen tatsächlich in unserem Rechner dar? Und natürlich fragen für jede Darstellung, evaluieren wir im Hinblick darauf, wie sehr sie geeignet sind, uns eben geeignete Fragen zu beantworten. Eben zum Beispiel, ist V und W adjazent? Oder anders ausgedrückt, gibt es eine Kante zwischen V und W? Ja? Oder bestimme die Menge aller Nachbarn eines Knoten. Ja, das hatten wir ja zum Beispiel gebraucht, um einen Knoten entfernen zu können. Ja. Dann, welches sind die ausgehenden und eingehenden Kanten? Oder anders gesagt, was sind die Vorgänger oder Nachfolger eines gegebenen Knotens? Und schließlich, wie aufwendig ist das Einfügen und das Löschen eines Knotens oder einer Kante? Ja, diese Fragen wollen wir also, würden wir jetzt für verschiedene mögliche Repräsentationen beantworten wollen. Okay, und ich meine, wenn wir irgendein Problem haben, dann könnten wir sofort mit der superkomplizierten Datenstruktur daherkommen und hätten dann 2 Wochen zu tun, um die zu implementieren. Oder wir gehen den anderen Weg, wir nehmen einfach, wir sind faul und wir nehmen die einfachstmögliche Datenstruktur und schauen erstmal, wie weit wir damit kommen. Und wenn das alle Bedürfnisse erfüllt, dann denken wir überhaupt gar nicht über eine komplizierte Datenstruktur nach. Also fangen wir deshalb hier auch mit der allereinfachstmöglichen Datenstruktur an. Und das wäre eine Kantenliste. Also einfach sozusagen, wir die Menge der Knoten haben wir irgendwie repräsentiert. Und jetzt die Menge der Kanten repräsentieren wir einfach durch eine Liste. So, hier ist sie. Und fragen uns jetzt, was für Eigenschaften hat diese Datenstruktur im Hinblick auf unsere Operation? Und das Erste, was wir feststellen, ist, okay, das ist gar nicht so super schlecht. Vom Platzbedarf her haben wir die Menge der Knoten zu repräsentieren. Das war irgendwie O von N. Und jetzt diese Liste. Und das ist der Platz, den wir brauchen, ist der Platz, den wir hier brauchen, ist für jede Kante müssen wir 2 Speicherzellen zur Verfügung stellen für die beiden Knoten und für die Start- und Endknoten. Und damit ist das O von M für die Liste, O von N für die Knoten gibt O von M plus N. Es ist hier wieder so ein Krummeln im Raum. Gibt es Fragen? Dann das Einfügen ist super schnell. Wir hängen es einfach vorne dran oder hinten dran, je nachdem, wo wir wollen. Und wenn wir wissen, wir haben sozusagen schon einen Verweis auf so ein Element, so gewissermaßen ein Zeiger auf ein Element, das wir entfernen wollen, dann können wir das auch schnell löschen. Das ist also alles auf der guten Seite. Und allerdings gibt's auch Nachteile, das wollen wir jetzt nicht verschweigen. Wenn ich wissen will, gibt es eine spezielle Kante, dann muss ich die ganze Liste durchlaufen. Das ist dann natürlich teuer. Das kostet so viel, wie es Kanten gibt. Und wenn ich ein Element in eine Kante beseitigen möchte, dann ist es natürlich auch teuer, weil ich muss sie erstmal finden. Und wenn ich sie finde, okay, dann habe ich sie, dann kann ich sie auch aus der Liste entfernen. Aber das kostet im schlimmsten Fall O von M und im besten Fall ebenfalls. Also es gibt auch Beispiele, wo es mindestens so viel braucht. Okay, und die Nachbarn eines Knotens ist auch nicht leicht festzustellen, weil da muss ich ja feststellen, welche Kanten gibt es, die inzident sind mit diesem Knoten, und das ist ebenfalls O von M. Ja, also insofern sehen wir hier, die ganze diese Datenstruktur ist, wenn wir öfters Find und Remove machen und Nachbarn feststellen wollen, zu teuer. Okay, dann versuchen wir es mit der nächsten Datenstruktur. Das wäre eine Adjazenzmatrix. Was machen wir da? Da haben wir gewissermaßen die Zeilen. Die Zeilen, die sind hier, stellen wir uns durchnummeriert vor. Und die Spalten sind natürlich sowieso auch durchnummeriert. Und dann an irgendeiner Stelle, zum Beispiel an dieser Stelle hier, steht eine 1, wenn es eine Kante gibt von 2 nach 1. Wenn es 2,1 ein Paar ist. Eine Kante ist, ja. Und wenn ich also wissen will, gibt es irgendeine Kante, dann schaue ich einfach in diesem Array nach und das ist O von 1. Ja? Und auch, ja, also insofern, diese Nachbarschaft ist leicht festzustellen. Einfügen und Löschen von Kanten ist ebenfalls leicht, weil ich muss dann halt einfach, wenn ich eine Kante löschen will, schreibe ich an eine Stelle, wo vorher eine 1 war, eine 0. Und wenn ich sie einfügen will, schreibe ich da eine 1 hin. Das ist leicht. Der große Nachteil, machen wir mal hier auch wieder gerade in Rot, ist, dass der Speicheraufwand für diese Matrix groß ist. N Quadrat. Wobei ich hier ein bisschen aufpassen muss. Die Frage ist, das sind ja einzelne Bits, die ich da unterbringen muss. Und habe ich einen bit-adressierbaren Speicher oder wie mache ich das? Da muss ich im Zweifelsfall, kann ich dann halt 32 oder 64 von diesen Bits in so eine komprimieren. Also in dem Moment, wo ich dann diese Bit-Matrix repräsentieren möchte, im realen Rechner, platzeffizient, könnte ich mir schon noch ein bisschen was Intelligentes ausdenken. Aber tendenziell gesehen, diesen Faktor 64, den ich dann vielleicht noch spare, oder ungefähr 64 im Platz, ist, könnte möglicherweise, also größenordnungsmäßig, ist der Speicheraufwand gewaltig, selbst, und das ist jetzt der Punkt, selbst wenn der Graph nur wenige Kanten enthält. Es kann natürlich sein, dass der quadratisch viele Kanten enthält, dann ist diese Adjazenzmatrix genau das Richtige. Aber es könnte auch sein, dass der Graph nur ganz, ganz wenige Kanten enthält und dann ist die Adjazenzmatrix sehr schlecht. Okay, und wenn ich jetzt alle Nachbarn eines Knoten finden müsste, das ist der zweite Nachteil, jetzt ist hier wieder so laut. Wenn ich alle Nachbarn eines Knoten finden muss, dann muss ich irgendwie so eine Spalte oder eine Zeile entlang gehen und die hat die Länge n. Das heißt, die Kosten, die dadurch entstehen, sind immer O von n. Egal, ob es wenige Nachbarn gibt oder viele Nachbarn. Und wenn ich einen neuen Knoten hinzufügen will, ist diese Datenstruktur auch nicht so hundertprozentig gut geeignet, weil das hieße dann, dass ich eine Zeile und eine Spalte hinzufügen muss und dafür sind Arrays typischerweise nicht ausgelegt. Okay. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ist ein bisschen, die ist deutlich besser, hat aber einen Nachteil, den ich gleich von vornherein darauf hinweisen möchte, die ist auch ebenfalls nur für statische Graphen geeignet. Und die sieht so aus, ich speichere eine Kante in der Weise ab, dass ich für jeden Startpunkt die Endpunkte der zugehörigen ausgehenden Kanten nebeneinander hinschreibe. Okay, das heißt, fangen wir an, hier mit diesem Knoten, na gut, nehmen wir an, dass der hier mit 1, dass die Nummerierung hier mit 1 startet und nicht mit 0. Okay, dann Moment, 1. Ja, der erste Knoten, der hat, hier ist es aber die Nummerierung dann doch wieder, das Array indiziert mit 0. Entschuldigung, das ist falsch. Das habe ich irgendwie falsch gesagt. So, das in dem Array für die Knoten, ich stelle einen Knoten, ein Array bereit für die Knoten und ein Array bereit für die Kanten. Und für jeden Knoten gebe ich an, ab welchem Index in dem Array für die Kanten die Endpunkte der ausgehenden Kanten stehen. Also wenn hier eine 1 steht, dann heißt es, dass hier vorne die ausgehenden Kanten für den ersten Knoten starten. Und wie weit gehen jetzt wie viele ausgehende Kanten gibt es? Naja, da schaue ich mir den rechten Nachbarn an, wo dessen ausgehende Endknoten von ausgehenden Kanten starten. Und da steht dann für die 2, steht die 3 da. Das heißt, die von 1 bis ausschließlich der 3, also 1 und 2, enthält die Zielknoten der ausgehenden Kanten des Knoten 1. Das heißt, 2 und 3 sind die ausgehenden Kanten, sind die Endpunkte der ausgehenden Kanten für die 1. Okay, und so geht es dann weiter. machen wir noch vielleicht den Knoten 2 zum Beispiel. Der fängt an ab dem Eintrag 3. Ab dem Index 3 stehen die ausgehenden Kanten für den Knoten 2. Und das heißt, es ist dann 1, 3, 4 und 5. Und das heißt, das ist bis zu dem Eintrag 6. Ja? Weil ab 7 in dem Array für die Kanten stehen, ab dem Index 7 stehen die Zielknoten der ausgehenden Kanten des Knoten 3. Okay? Und jetzt, was ist dann jetzt der Speicherbedarf für diese Repräsentation? Naja, ich brauche für das eine, abgesehen von der Repräsentation der Knoten, brauche ich ein Array für die, das indiziert wird mit Knoten, also das die Länge n hat, und ein weiteres, das indiziert wird mit den, das, wo ich einen Eintrag habe für jede Kante, das heißt, das hat die Größe m. Und dann noch, vielleicht noch ein bisschen was Zusatzbedarf. Also insgesamt ist das O von n plus m. Na, also das ist der optimale Speicherbedarf. Insofern sogar ein bisschen kleiner, als wenn ich mit Kantenlisten arbeiten würde, weil bei Kantenlisten, aber nur einen konstanten Faktor, weil bei den Kantenlisten repräsentiere ich eine Kante durch zwei Informationen, nämlich Startknoten und Endknoten, während ich hier eine Kante repräsentiere nur durch den Startknoten. Eine Kante repräsentiere ich nur durch den Endknoten, so rum. Genau, durch den Endknoten. Ich schreibe hier immer nur für jede Kante einen Endknoten hin. Okay, und das ist irgendwie... Der Nachteil aber dieser Datenstruktur ist natürlich, dass das Einfügen und Löschen von Kanten schwierig ist, weil dann müsste ich in dieses Array für die Kanten eben zwischendrin noch weitere Elemente einfügen, und das ist irgendwie nicht so leicht. Wenn ich die Datenstruktur ein bisschen flexibilisieren möchte, dass ich das Einfügen und Löschen von Kanten eben auch unterstützen möchte, könnte ich auf die Idee kommen, das ein bisschen das Array für die Kanten aufzulösen, indem ich nach wie vor für die Knoten ein Array bereitstelle und für den Knoten i enthält dieses Array einen Verweis auf eine Liste der Endpunkte von Kanten, die im Knoten i starten. Also hier für den Knoten 2 gibt es hier diese Liste, die alle Endknoten von Kanten, die in 2 starten, enthalten. Das wären also 1, 3, 4 und 5. Ja, jetzt kann man sich fragen, wie diese Liste jetzt genau zu realisieren ist. Man könnte sich überlegen, ob man diese Liste als einfach verkettete Liste macht, als doppelt verkettete Liste. Man könnte auch sozusagen ein eigenes Array dafür spendieren. Das wäre auch noch eine Alternative. Und das Array dann irgendwie sozusagen dynamisch wachsen lassen, wenn mehr Elemente in diese hinzukommen. Die Anzahl, wenn wir da ein Element löschen wollen, eine Kante löschen wollen, dann kostet es natürlich in Abhängigkeit, hängt das die Kosten für das Löschen ab von dem D, wenn D das Graphen ist, das heißt die Länge von so einer Liste. Weil ich muss diese Liste letztendlich durchgehen und schauen, ob ich da immer das Element finde. Also wenn man das mit Listen macht, das wäre vielleicht eine von den einfacheren Implementierungen, dann hat man halt den Nachteil, dass man aufgrund der Zeigerstrukturen, der Verzeigerung, zusätzlich für jedes Element bei einfach verketteter Liste noch ein extra Element anlegen muss für den Nachfolger, bei doppelt verketteter Liste sogar 2. Das heißt, da würde sich der Platzbedarf verdreifachen. Wenn man riesengroße Graphen hat, könnte das ein Problem geben. Da wäre an dieser Stelle die Idee mit den mit den dynamischen Arrays anstelle für die Nachfolger möglicherweise keine schlechte Idee. Wenn der Graph dicht ist und also die Anzahl der Nachbarn hoch ist. Okay. Dann schließlich eine andere, außer diesen dynamischen Arrays gäbe es noch eine weitere Möglichkeit. Das wäre dasjenige, wenn man tatsächlich die einzelnen, die Adjazenzliste beibehält. Na, jetzt brauche ich eine andere Farbe. Hier, die Adjazenzliste beibehält und zusätzlich eine Hash-Tabelle verwaltet, die für zwei Knoten eine mitteilt, ob es zwischen diesen beiden Knoten eine Kante gibt und wenn ja, wo sie in dieser Liste auftaucht. Wenn man Datenstruktur arbeitet, dann kann man zumindest das Find irgendwie in O von 1 realisieren, das Insert dauert dann ebenfalls, geht dann ebenfalls O von 1 und im Mittel und das Remove ist schnell. Allerdings ist diese Datenstruktur okay. Ach so. Entschuldigung, jetzt habe ich etwas falsch gesagt. Ich habe jetzt hier gesagt, als ich das hier gehighlightet habe, dass man hier die ursprüngliche Adjazenzliste nimmt. Das war jetzt natürlich irgendwie Quatsch, sondern man nimmt diese Datenstruktur. Ich gehe nochmal eins zurück. Diese hier. Diese Datenstruktur, man hat also für jeden Knoten diese doppelt verketteten Listen für die der Nachfolger. Und jetzt möchte man dieses O von D möchte man sparen. Man möchte also, wenn man ein Element löschen möchte, nicht lange in dieser Liste herumsuchen. So war es. Das ist das Problem. Wenn man dieses O von D hier einsparen möchte, dann könnte man das eben so machen, dass man zusätzlich zu dieser Datenstruktur, die hier abgebildet ist, sich diese Hash-Tabelle merkt, die für nichts anderes zuständig ist, als herauszufinden, ob irgendwie ein Element, das durch einen Schlüssel J gegeben ist, in der Adjazenzliste zu dem Knoten, der durch den Schlüssel I gegeben ist, enthalten ist oder nicht. Ja, und dann finde ich, dass dieses Element direkt, das in dieser Adjazenzliste ist, und ich kann es dann direkt deshalb in O von 1 anstelle von O von D entfernen. Entschuldigung, da habe ich jetzt mich selber etwas verwirrt. Okay? Bitte. Nochmal? Das Insert, das bezieht sich hier darauf, dass wir da ein Element in die Hash-Tabelle einfügen müssen. Und das Einfügen in die, wenn ich eine normale Hash-Tabelle nehme, dann ist dann und eine universelle Familie von Hash-Funktionen, dann kostet das eben nicht, ist es nicht notwendigerweise O von 1, aber im Mittel O von 1. Okay. Wir werden hier vermutlich nicht mit dieser Art von Repräsentation arbeiten, aber prinzipiell könnte es auch sein, dass manchmal Graphen nicht explizit gegeben sind, sondern implizit gegeben sind durch irgendein Prädikat. Also hier zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass man ein Gitter repräsentieren möchte. Und ein Gitter der Größe k mal l, k in die eine Dimension, l in die andere Dimension. Und dann sind in diesem Gitter eben alle diejenigen Paare repräsentieren eine Kante, deren Abstand 1 ist. Und ja, das heißt, hier, dann würde man ankommen bei so einem Ding hier. Und dann ist dieses Prädikat zu überprüfen, ist natürlich ganz einfach. Und das heißt, ich brauche hier an dieser Stelle nicht irgendwie eine Kanten- und Adjazenzlisten oder so irgend sowas aufzubauen, sondern wenn ich zwei Knoten habe, I und J, dann überprüfe ich einfach das Prädikat und finde dann damit einfach, ob eine Kante da ist oder nicht. Also solche impliziten Graphdarstellungen, wenn man sie denn hat, können erlauben es dann die Algorithmen, die wir haben, zu spezialisieren mit Hilfe, indem man eben diese solche Lookups und auch die Frage, welche Knoten sind denn die benachbarten Knoten, einfach direkt mit Hilfe von kleinen Algorithmen bestimmen lässt. Okay, also jetzt haben wir eine Vorstellung gewonnen, wie wir unsere Graphen, es gibt also mehrere Möglichkeiten, aber wir haben jetzt zumindest einen Überblick gewonnen, wie